Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.
Hallo und willkommen zurück bei Traditionell Unkonventionell, dem einzig wahren, dem weltbesten Diversity Podcast. Ich kann es wirklich kaum glauben, aber wir zeichnen heute bereits die 10. Folge auf. Das mag für euch vielleicht nicht so viel klingen, aber für uns ist das so ein kleiner Höhepunkt, denn wir zeichnen diesen Podcast ja eigentlich neben unserer Arbeit in der Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie auf. Wir machen das quasi einfach als kleines Herzensprojekt, weil wir glauben, dass wir damit noch ein bisschen mehr Chancengerechtigkeit in die Welt bringen können. Deshalb freuen wir uns über Folge 10 und ich sage auch gleich, es ist die vorerst letzte Folge in diesem Jahr. Keine Sorge, im nächsten Jahr kommen wir wieder. Das heißt aber auch, dass wir diese Gelegenheit nutzen wollen, um ein wenig Revue passieren zu lassen. Was ist eigentlich dieses Jahr bei 10 Folgen traditionell und konventionell schon passiert? Wie lief das an der Uni? Was waren unsere Highlights? Und natürlich wollen wir auch einen kleinen Ausblick wagen. Wir haben selbstverständlich auch in der 10. Folge einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit der wir über die Biografie, aber auch über spezielle Themen reden werden. Ganz vorweg jedoch der Hinweis, dass wir diese Folge selbstverständlich unter strengen 2G-Regeln aufzeichnen. Das heißt, wir sind geimpft und getestet. Bevor es am Ende untergeht, macht uns ein kleines Weihnachtsgeschenk und folgt uns bei YouTube, Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer und gebt uns da, wo ihr uns Sterne geben könnt, gerne 5 Sterne. So, das war's jetzt tatsächlich schon an Vorweg-Einleitung und damit komme ich tatsächlich auch schon zur Begrüßung unserer heutigen Gäste. Sie war explizit ein Wunsch unseres Podcast-Teams und ich weiß, dass wir am Rande oder im Nachgang ehrlicherweise eine Aufzeichnung, ich glaube, es gab Alkohol, die Idee hatten, mit ihr einen kleinen Jahresrückblick zu wagen. Es mag auch sein, dass ich vielleicht das ein oder andere Mal von Erlebnissen mit ihr berichtet habe, da ich sie bereits viele Jahre kenne, aber leider bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, sie wirklich ganz intensiv zu interviewen. Das liegt nun nicht daran, dass wir uns selten sehen. Das liegt vielmehr daran, dass, wenn man sie mal sieht, immer andere Leute gleich um sie rum sind, denn sie ist eine Netzwerkerin, wie sie im Buche steht. Ich könnte ganz viele Dinge zu ihr erzählen, aber ich glaube, keine Einleitung würde wirklich gerecht werden, wenn man so eine facettenreiche Person ist. Deshalb habe ich ihr einen Text gewidmet. Applaus, stellen wir uns jetzt vor. Wer raucht dort so schnell, egal ob Regen, ob Wind, schnell noch, bevor die Sitzung des Akademischen Senates beginnt. Und nicht nur dort, dort sitzt sie ganz weit vorn und wehe, wehe, jemand erregt ihren heiligen Zorn. Ob Studie, Mitarbeitende oder gar Prof, niemand hat mit dieser Frau jemals gern Zoff. Auch als Streiterin für die kleinen Leute und die UB ist sie bekannt und hat dafür schon so manche Tür selbst im allmächtigen Ministerium eingerannt. Ich verspreche euch, nach dem Hören dieses Podcasts seid ihr nun um viele Lebensweisheiten schlauer. Und mit diesen Worten sage ich herzlich willkommen, Charlotte Bauer.
Hallo.
Ja.
Das war ja sozusagen Bachmann-Preisträger für Arme.
Entschuldigung, das war der erste Gast, für den ich tatsächlich so einen großartigen
gerührt.
Text.
Ich bin wirklich
gerührt. Ja, ich möchte, dass das dann so Eingang über ihrem Bett findet. Ich habe es sogar handschriftlich.
Oh.
Es wurde also nicht vom Team vorbereitet.
Das kommt in meine devotionalen Kiste.
Ich bin ganz begeistert. Ja, herzlich willkommen hier in meinem Büro zur Weihnachtsfolge. Charlotte Bauer, ich sage jetzt mal einen Titel, Vizedirektorin der Leipziger Universitätsbibliothek.
Ja.
Gut, dann fangen wir erstmal damit an zu sagen, warum wir hier so ein bisschen Buffet aufgefahren haben. Das liegt ja darin, ich habe bei Ihren Jahresempfängen gelernt, dass es wichtiger ist, Geld in den Wein zu investieren und weniger ins Catering. Das war bei einem der ersten Jahresempfänge, wo Sie gesagt haben, immer guten Wein und beim Catering reicht ein bisschen weniger. Deshalb gibt's hier handgemachte Käseigel von mir, aber sehr guten Rotwein, den Sie sich gewünscht haben aus Italien. Und mit dem stoßen wir erstmal an.
Zum Wohle.
Zum Wohle. Schön, dass Sie da sind.
Das hat übrigens nur damit zu tun, weil die UB arm ist und wir uns beides nicht leisten können. Ansonsten halte ich sehr viel von gutem Essen.
Ich esse und koche leidenschaftlich gern und bin ganz begeistert, wenn ich das, die leckeren Käseigel und den Schinken sehe, fühle ich mich gleich richtig wohl.
Ja, wir sind ja sitzt auch ganz arm und ich bin ja auch ein Genießer guten Essens. Normalerweise kriegen unsere Gäste nur Alkohol. Deshalb ist das hier schon die
Luxus. Deshalb, ich fühle mich wirklich sehr geehrt, ja, ja.
Das freut uns.
Weihnachten eben.
Es ist Weihnachten, genau. Deshalb habe ich auch heute extra unseren diversitätssensiblen Weihnachtsbaum gekauft, nur für Sie tatsächlich.
Entzückend, also.
Man beachte
Sie den verwöhnen mich.
Stormtrooper, es gibt auch Penisse und Vulven, das war großartig. Der Wunsch vom Team. Mhm. Also für die ZuhörerInnen, wir sitzen hier in meinem Büro. Es gibt sozusagen ein kleines Buffet, Schinken, italienisches und selbstgebackenes von Frau Bauer, Käse-Igel-Baguette und natürlich haben wir ein kleines Bäumchen geschmückt. Ja, Frau Bauer, ich wollte damit erstmal anfangen zu sagen, was haben Sie sich eigentlich gedacht, als ich Sie eingeladen habe?
Der Teichert ist verrückt. Was sonst?
Aber das ist ja nichts Neues, dachte ich. Nee,
eben. Deshalb, bei Ihnen wundert mich so gut wie gar nichts. Dann dachte ich, was will der mit einer älteren Frau? Um nicht zu sagen alte Frau. Aber ich bin ja offen immer für Verrücktigkeiten. Und dann dachte ich mir, naja, die Nummer guckst du mal an. Der mit seiner großen Klappe, da hat er in mir wenigstens eine gute Partnerin. Schauen wir mal, wie es wird.
Schauen wir mal, wie es wird. Ideale Überleitung zur Icebreaker-Kategorie. Oh, ja, es ist ja harmlos für Jan, tatsächlich. Mhm. Aber passend zu einer Vizedirektorin der UB. Kürzlich wurde Wellenbrecher zum Wort des Jahres gekürt. Was ist oder war euer persönliches Wort des Jahres 2021? Das ist so Nachdenkenfragen, die sind immer super in einem Podcast, weil man die nur dadurch überbrücken kann, sinnlos zu reden, dabei gut auszusehen und vielleicht nehmen wir einfach nochmal einen Schluck Rotwein und denken.
Da kann man nur trinken. Also mein Wort des Jahres. Wenn man jetzt sagen würde, Pandemie wäre blöd, Hygienekonzept wäre doof. Ich muss gestehen, da versage ich schon das erste Mal.
Also ich würde ja sagen, ich gehe mal in den politischen Raum, mein Wort des Jahres ist Ampel.
Ja.
Weil ich sehr das sehr spannend finde, in welchen politischen Zeiten wir gerade leben.
Absolut, absolut.
Weil es auch
für uns an der Universität ist ja. Natürlich besonders spannend, Rektorinnenwahl.
Rektorinnenwahl, ja.
Ja, aber Wort des Jahres, ich gestehe,
also von
da fällt mir schon das erste Mal nicht ein.
Sie haben ja viel gesagt. Sie reden ja die ganze Zeit, ohne was zu sagen.
Das ist
ja
auch so meine Kunst Art.
Okay, also wir haben unser Wort des Jahres, Rektorinwahl, Hygienekonzept und natürlich die Ampel. Damit kommen wir aber wieder zurück. Das Eis ist gebrochen zu Ihnen selber. Ich weiß ja eigentlich überhaupt nicht, wo Sie herkommen. Ich weiß, dass Sie in der DDR geboren sind und Sie sind eigentlich schon immer Vizedirektorin der UB.
Ich bin geborene Görlitzerin.
Also geborene Sächsin auch, ja?
Na, Niederschlesierin, bitteschön. Oh, also wir sächseln in Görlitz nicht. So viel Zeit muss sein. Sozusagen Landsmännen von unserem Ministerpräsidenten.
Es ist ja klar. Also ob das jetzt so, aber ja.
Und lebe seit 1980 in Leipzig. Ich habe in Berlin an der Humboldt-Universität studiert. Und bin nach dem Studium nach Leipzig gekommen und habe mich sofort und dauerhaft in Leipzig verliebt. Ich fand das großartig. Berlin war nie so mein Ding. Und habe nach dem Studium an der DHFK angefangen. Ich habe Sprachmittlerin Russisch-Polnisch studiert und habe dort als Übersetzerin angefangen, diese Übersetzungsabteilung, also DHFK als Deutsche Hochschule für Körperkultur. War an der dortigen Bibliothek und irgendwann habe ich dann nochmal im Fernstudium 87 bis 89, um dann gleich schon mal das Alter richtig einzuordnen, habe ich dann nochmal Bibliothekswissenschaften in Berlin wiederum an der Humboldt-Universität studiert, was mein großes Glück war, denn die DHFK ist ja abgewickelt worden und die Übersetzer waren die ersten, die sozusagen weg waren. Und ich bin dann, ich weiß gar nicht mehr genau, 91 oder 92 an die Universität gekommen. Die Fakultät wurde sozusagen eingemeindet. Und wir kamen zur UB und haben die Zweigstelle am Augustusplatz übernommen, die damalige ZW1.
Die war in dem alten Gebäude dann noch, oder wo war die?
Die war im Grunde dort, wo jetzt die Campusbibliothek ist, nur sah sie komplett anders aus.
Das können wir uns vorstellen,
ja. Ja, sie war ein Großbau des Kommunismus. Ich hatte dort ein Arbeitszimmer gänzlich ohne Fenster und so. Also da habe ich angefangen. Das war, die Albertina war ja noch ziemlich zerstört. Die war ja in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zu 2/3 zerstört worden. Und
also die Albertina, vielleicht für die, die das nicht kennen, ist die, der Hauptstandort unserer Universitätsbibliothek.
Ja,
genau, im
Musik- neben 11 oder 12 anderen. Ja. Und seit, ich glaube, 99 bin ich Vizedirektorin der OB.
Also das waren schon zwei Dinge, die uns total verbindet. Erstmal sich sofort in Leipzig zu verlieben, das war bei mir ja genauso. Mhm. Und Berlin nicht so zu mögen, finde ich auch immer so. Aber tatsächlich ist es ja so, Berlin ist ja für viele so the place to be. Was hatte Leipzig denn damals schon, was Berlin nicht hatte? Also was war der Grund, warum sie sich dann so...
Dieses geschlossene Stadtzentrum, das erinnerte mich irgendwie an Görlitz, aber war eben natürlich viel größer. Die Weltoffenheit und diese herrlichen Leipzigerinnen und Leipziger, die so ganz anders als die Dresdner beispielsweise,
ja,
diesen Lene Vogtschen Mutterwitz hatten, die trotzdem weltoffen waren. Da passierte was. Ich fühle mich hier einfach wirklich
wohl. Würden Sie heute sagen, dass Sie Leipzigerin sind?
Oder? Ja, natürlich.
Ja, definitiv.
Absolut.
Und gab es jemals die Idee, doch nochmal wegzugehen, zu sagen, man hat nochmal irgendwie eine andere Herausforderung oder sowas?
Ehrlich gesagt nicht wirklich. Also ich hatte schon Angebote. Der normale Weg ist ja, wenn man irgendwann mal Vizedirektorin ist, dass man dann mal irgendwann Direktorin werden will. Aber ich fand die UB immer so spannend. Ich habe mich dort einfach nie gelangweilt. Das wäre für mich sofort der Punkt gewesen. Mich zu langweilen ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Das war nie der Fall gewesen. Es ist eine so spannende Bibliothek, eine so tolle Bibliothek und eben auch die Stadt, in der man verbunden ist, in der man Freunde hat. Das war für mich immer wichtiger als ein Karrieresprung, ehrlich gesagt. Aber das Wichtigste war, weil mich diese Bibliothek so begeistert und ich mich da auf Teufel komm raus nicht gelangweilt habe. Es gab immer so viele Aufgaben und Dinge zu tun und zu entwickeln und Neues zu machen. Und da fühlte ich mich...
So? Das ist bis heute so, ja. Und Sie gehen auch jeden Tag gerne auf Arbeit.
Ja.
Obwohl heute Ihr Büro auch nicht so viel mehr Fenster hat. Also es hat Fenster, aber es ist auch...
Doch, na, ich habe ein tolles Büro. Ich sehe nämlich, ich gucke ja auf das Geisteswissenschaftliche Zentrum. Und dort spiegelt sich meine Albertina drin. Also ich sehe meine Albertina sozusagen, wenn ich aus dem Fenster gucke. Und das ist mit dem komischen Büro in der damaligen ZW1 wirklich in keinster Weise zu vergleichen. Und alleine, wenn man täglich in dieses Treppenhaus reinkommt und diese Atmosphäre spürt, also da muss ich doch sehr bitten.
Ich würde nochmal einen Schritt zurück zur Biografie gehen. Wie muss ich mir die Studentin Charlotte Bauer vorstellen? War das so eine ganz strebsame, die dann in ihrer Stube gelernt hat? War die ständig in der Kneipe oder auf Party? Also wie war die Studentin Charlotte Bauer?
Also wirklich strebsam in dem Sinne war ich nicht, muss ich gestehen. Ich habe im Grunde nach 14 Tagen festgestellt, na, ob das Studium was für dich ist. Also immer die Gedanken anderer Leute nur schriftlich oder mündlich wiederzugeben. Aber meine Mama war alleinstehend, also bestimmte fiese Matenten konnte ich mir auch nicht leisten. Ich dachte mir, du machst jetzt einfach das Studium zu Ende und dann wird sich das Leben schon so richten und du wirst dir deinen Beruf schon so irgendwie organisieren, dass es für dich dann okay ist und das ist auch so passiert.
Aber wie kam dann, also Sie haben ja erzählt, ging dann nach Leipzig und dann noch das Fernstudium nochmal, aber wie kam das quasi von der Sprachmittlerin, die Liebe zur Bibliothek,
also dazu bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Diese Übersetzungsabteilung war einfach Teil der dortigen Bibliothek. Und ich war schon immer irgendwie engagiert und habe mich eingemischt, also war das ganz schnell dass ich dort Volkswirtschaftspläne schrieb und sozusagen in der Bibliotheksleitung, ich baute dann die Abteilung auf, wurde dann ziemlich schnell nach einem halben Jahr, ich bin, muss sagen, immer von den mir vorgesetzten Männern sehr gefördert worden. War also dann in der Bibliotheksleitung drin, hat mich engagiert, dann ließ ich mich scheiden, hatte freie Kapazitäten, da dachte ich, da kannst du doch jetzt, wenn du ohnehin in dieser Bibliothek arbeitest, da kannst du jetzt auch mal Bibliothekswissenschaften studieren. So ergab sich das irgendwie.
Und dann, natürlich ist es irgendwo eine Weiterentwicklung, aber wir hören ja auch von vielen Frauen heute, dass das Thema Führung immer schwierig ist. Aber sie haben so gesagt, naja, dann ist es ja selbstverständlich, und dann wurde ich irgendwann stellvertretende Leiterin. War das jemals ein Thema für Sie? Weil die UB hat ja heute auch ziemlich viele MitarbeiterInnen.
Und das ja, ist auch um die 200.
Eine große Herausforderung als Führungskraft wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, als Führungskraft sollte man Spaß daran haben, mit Menschen zu arbeiten. Also das ist wirklich eine große Leidenschaft von mir. Mir macht das wirklich Spaß. Ich habe mich, mein Vorbild war eigentlich meine Mutter, die eine sehr engagierte, entscheidungsstarke Frau war. Das hat irgendwie auf mich abgefärbt. Und man sollte also, wie gesagt, Spaß haben, mit Menschen zu arbeiten. Für mich ist das eine wirkliche Bereicherung, wenn es auch manchmal anstrengend ist, logischerweise. Und man sollte bereit sein, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Und davor habe ich mich nie gescheut. Das ist vielleicht meinem Temperament geschuldet. Ich weiß es nicht. Darüber habe ich nie nachgedacht. Das hat sich einfach so ergeben.
Und gab es da mal Probleme mit den Direktoren, die Ihnen da übergeordnet, oder war das immer alles super, super Zusammenarbeit? Also Sie haben ja wahrscheinlich einige Direktoren erlebt.
Ja, ich muss sagen, das waren immer tolle Männer, die mich, man muss schon sagen, laute, heftige Frau, immer gut ertragen haben. Also das schätze ich auch sehr und das auch gefordert haben, also die damit nie ein Problem hatten. Also da habe ich wirklich großes Glück gehabt. Ich konnte mich da immer entfalten.
Und nun kennen wir beide uns ja primär aus der Gremienarbeit, ich glaube aus dem Akademischen Senat. War das auch schon von Anfang an so ein Thema, dass man sich in Gremien engagiert, der Universität? Oder wann kam das? Was war da so die Initialzündung? Weil Sie sind ja, ich glaube, das einzige Mitglied des Akademischen Senats, was länger ist im Senat als ich, als Vertreterin der sogenannten Statusgruppe der Sonstigen. Wie kam das? Weil es ist ja auch, wenn wir ehrlich sind, nicht immer vergnügungsstaatlich.
Nee, wirklich nicht. Und manchmal fragt man sich, warum tust du dir das an? Aber ich fand es ehrlich gesagt immer wichtig, dass so eine wichtige zentrale Einrichtung wie die UB auch gut vernetzt ist. Und das ist natürlich der große Vorteil, wenn man im Senat ist. Also es hat aus meiner Sicht zwei Ebenen. Zum einen die institutionelle, dass ich es wichtig finde, dass ich, wir sind als UB, wir betrachten uns als einer der wichtigsten Dienstleister für die Universität. Und da ist es immer gut, wenn man nahe an seinen Arbeitgebern sozusagen dran ist und Dinge erspürt, was wichtig ist, welche Services man entwickeln sollte, aber auch um Dinge zu erklären und zu diskutieren. Und die andere Ebene ist die natürlich der Statusgruppe. Ich bin Vertreterin der Statusgruppe der Sonstigen.
Was ich übrigens auch eine schwierige
Bezeichnung finde. Grauenhaft, da geht's schon mal los. Ja. Die sollten schon eine starke Vertretung haben, weil das sind ja gewöhnlich die Dienstleistungen bringen.
In anderen Bundesländern heißt es oft MTV, Mitarbeitertechnik Verwaltung, ist auch ein sperriger Begriff, ob das besser ist, aber besser als Sonstiges. Sonstiges.
Ja, Sonstige ist so wie der läppsche Rest. Ja, ja? Genau, also
Als jemand, Sie sagen auch so, Ich kann es ja sagen, Sie sind ja jetzt in unserem universitären Kontext, sind Sie ja eigentlich so wirklich sprichwörtlich Sonstiges, ja. Sie sind ja nicht mal promoviert, gilt ja für mich auch. Aber da wird man ja an der Uni gerne mal irgendwie so als Mensch zweiter oder dritter Klasse behandelt, weil die Uni ist ja grundsätzlich und unsere im Besonderen so ein bisschen sehr hierarchisch angelegt. Nervt Sie das nicht manchmal, dass Sie als Vizedirektorin ja schon jemand sind? Sie haben Personalverantwortung für 200 Mitarbeitende. Und trotzdem merkst du, an der Uni geht's nur um diese akademischen Abschlüsse. Manchmal ist es doch
ein ehrlich gesagt, das habe ich persönlich nie erlebt. Also
obwohl Ihr Chef, also der Professor Schneider, der Direktor ja auch Professor Doktor
ist. Ja. Nee. Kann gut sicher. Ich bin nicht Direktorin geworden. Da dann natürlich schon. Aber also ich kann nicht sagen, dass irgendwie sich jemand, na, was will denn die Kleine da oder so. Das hängt natürlich auch mit der Leistungsstärke der Universitätsbibliothek zusammen, die ich vertrete. Also wir bieten die. Also ich bin jetzt mal wirklich überheblich.
Ja. Nee, angemessen. Letzten Endes ist die Universitätsbibliothek, Sie haben Preise bekommen ohne Ende, Drittmittelquote ist extrem hoch. Also da kann sich viele Fakultäten ein Scheibchen von abschneiden von dem, was sie da leisten.
Und vielleicht kommt das auch rüber. Also ich kann sagen, das habe ich nie erlebt. Das gibt es mit Sicherheit, ja. Aber mir gegenüber, nee.
Das ist total interessant.
Damit kann ich nicht dienen.
An mancher Stelle würde ich ja sagen, dass wir da Parallelen haben, was die Leistungsfähigkeit angeht. Für meinen kleinen Teil machen wir auch viel. Und trotzdem wurdest du dann schon ein bisschen anders behandelt bis heute. Ja. Aber das liegt vielleicht auch an einem dezenten, bescheidenen, schüchternen, zurückhaltenden Auftreten, weil, wo sie ja ganz anders sind. Sie sind ja sehr schüchtern, wie man ja hier die ganze Zeit merkt. Bevor wir zur Kategorie Jahresrückblick, Lästern und so weiter kommen, gibt es ja, das wissen Sie als eifrige Hörerin unseres Podcasts, die Kategorie Studie des Monats. Die beschäftigt sich diesmal mit der Diversität in Bibliotheken und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Ah, da bin ich ja gespannt.
Vorsicht. Des Monats.
Structural Diversity in Academic Libraries? Oder warum sind alle Lego-Bibliotheksfiguren weiß und weiblich? Die meisten Studien zur Diversität in Bibliotheken konzentrieren sich vornehmlich auf Bibliothekarinnen und Benutzerinnen. Die Studie von Bonnet und McAlexander bietet eine überzeugende Analyse der Interaktion der beiden Gruppen, insbesondere die Auswirkungen ihrer jeweiligen demografischen Merkmale. In der Online-Umfrage in den USA wurden den Teilnehmerinnen Bilder von hypothetischen Bibliothekarinnen vorgelegt und sie wurden gebeten, deren Ansprechbarkeit auf einer Skala von 1 bis 10 zu bewerten. Das Alter, Geschlecht und die vermeintliche Herkunft der Bibliothekarinnen wurde systematisch variiert. Dabei wurden afroamerikanische, asiatisch-amerikanische und weiße Bibliothekarinnen gezeigt. Insgesamt zeigt die Studie, dass sichtbare demografische Merkmale für den ersten Eindruck von Bibliothekarinnen von Bedeutung sind. Wesentliche Ergebnisse der Studie waren: Die Studienteilnehmerinnen empfanden weibliche Bibliothekarinnen als zugänglicher als männliche. Möglicherweise aufgrund der Erwartung, die durch das Stereotyp der weiblichen Bibliothekarin hervorgerufen wird. Alle Studienteilnehmerinnen fanden Bibliothekarinnen ihrer eigenen Altersgruppe als zugänglicher. Afroamerikanische Befragte schätzten afroamerikanische Bibliothekarinnen als zugänglicher ein. Die Ergebnisse bestätigen insgesamt, dass in wissenschaftlichen Bibliotheken Initiativen zur Förderung der Vielfalt erforderlich sind, um sicherzustellen, dass sich alle Nutzerinnen willkommen fühlen und ermutigt werden, sich an die Bibliothekarinnen zu wenden. In Bezug auf das Geschlecht können Programme, die das Stereotyp der weiblichen Bibliothekarin entkräften, dazu beitragen, das Image der Ansprechbarkeit von männlichen Bibliothekaren zu verbessern. Akademische Bibliotheken sollten den Auskunftsschalter mit Personen aus einem breiten Altersspektrum besetzen, einschließlich junger Personen, die vornehmlich im selben Alter sind wie die Mehrzahl der Studierenden. Bibliotheken sollten auch ein gemischtes Personal einstellen, um dem Bedürfnis einer gemischten Nutzerinnengruppe gerecht zu werden. Wie sieht's eigentlich aus an der UB? Das war die Studie des Monats und ich gebe zurück an Georg. Macht's gut.
Die Studie des Monats.
Ja, danke an den Kollegen Philipp Klemm für die Studie des Monats zum Thema Diversität von Bibliothekspersonal. Die Frage, die er gestellt hatte, war ja, wie sieht's denn an der UB eigentlich mit der Diversität vom Personal aus?
Also das geht natürlich ein bisschen so in die Richtung, Menschen haben immer noch die Vorstellung, Bibliothekarinnen, das sind möglichst die mit der Hornbrille und womöglich dem Zopf und so weiter. Und das ist natürlich ein völliger Bullshit. Also wir haben, ja, wir haben mehr Frauen als Männer, haben aber in den letzten Jahren, bei uns ist das eher so, dass man bei der Einstellung Männer bevorzugt, um das eben breiter aufzustellen. Und wir haben ganz großartige Männer in unseren Reihen, die sowas von freundlich und serviceorientiert sind. Also ja, es ist mehr ein Frauenberuf. Interessant, dass dann die Zahl der Männer in den oberen Hierarchien im deutschen Bibliothekswesen dann natürlich auch deutlich zunimmt. Also
das ist genauso wie an Universitäten auch so?
Ganz klassisch, aber wir haben mittlerweile, ich habe da so verschiedene Kollegen vor mir, also wir sind da vollkommen offen und nebenbei gesagt, das hat schon ganz praktische Gründe. Bibliotheksarbeit ist auch eine körperlich schwere Arbeit, schon deshalb brauchen sie Männer. Also jetzt mal.
Aber würden Sie sagen, dass Ihre Auswahlprozesse oder die mitarbeitenden Kultur diversitätssensibel ist selber?
Ja, das würde ich schon so sehen.
Und ich meine, das Problem, nicht Problem, aber der Studie ist natürlich auch eine Studie aus Amerika. Das heißt, man hat noch eine ganz andere Zusammensetzung selber der Bevölkerung. Mhm. Das heißt, tatsächlich People of Color sind wahrscheinlich auch bei den BewerberInnen ganz selten dabei. Also
sehr selten, wäre aber überhaupt kein Ausschlusskriterium natürlich.
Natürlich nicht, aber sozusagen, was viel wichtiger ist, ist tatsächlich auch die die Führungskultur selbst. Und ich weiß ja, dass Sie, ich weiß nicht, ob Sie als sich als Feministin bezeichnen, eine interessante Frage, werden wir gleich nochmal klären, aber dass Sie zumindest beim Thema Diversität und Selbstverständlichkeiten einen sehr pragmatischen Ansatz verfolgen.
Ich finde das extrem wichtig, dass das Arbeitsumfeld und das begleiten wir natürlich auch als Leitung. Da ist Herr Schneider genauso wie ich und die Führungsebene, dass man, wir verbringen so viel Zeit auf Arbeit und das ist ein, wir sind grundsätzlich nicht hierarchisch eingestellt, ja. Wir arbeiten sehr viel in bunt zusammengewürfelten Teams und dass man Vertrauen zueinander hat und auch persönliche Probleme miteinander bespricht, das finde ich extrem wichtig.
Studien zeigen ja, dass gerade solche diversen Teams, solche hierarchiefreien Teams auch zu Erfolgen führen. Und das zeigt ja auch tatsächlich die Quote der UB, was Drittmittel angeht. Sie haben unzählige Drittmittelprojekte eingeworben. Sie haben Preise bekommen für die Bibliothek selber. Spricht natürlich auch für ihre Art und Weise, Projekte anzugehen, Dinge anzugehen, ne? Also.
Ja. Also,
mussten Sie das eigentlich lernen oder war das selbstverständlich für Sie? Also es ist halt Sie sind dezent älter als ich. Ich bin ja nur 29. Sie sind knapp über 49. So viel darf ich verraten.
Ich bestehe darauf, 63 zu sein.
Das habe ich nie gesagt.
Ich habe es nicht nötig, darüber zu schweigen.
Ja, ich habe auch über mein Alter 29 nicht nötig zu schweigen. Da ist es ja trotzdem häufig eine Generationenfrage, zu sagen, okay, bestimmte Dinge hat man noch nie gehabt. Das gab es früher nicht so häufig. Das ist tatsächlich so die Äußerung, die es gibt. Wie ist das für Sie? Ist das so diese Neugier am Neuen immer oder diese Offenheit?
Ja,
oder?
Ich hatte, glaube ich, auch das große Glück, ziemlich frühzeitig in Verantwortung zu kommen. Und da macht man natürlich Fehler und da stößt man sich den Kopf ein und so weiter. Aber und natürlich muss man lernen, selbstverständlich habe ich alles Mögliche zu Kommunikation und zu diesem und zu jedem gelesen und war auf Lehrgängen. Das ist ja ganz klar, niemand ist also wirklich. Und wenn man das erste Mal merkt, dass man aufgrund seiner großen Klappe aber ganz extrem ins Fettnäpfchen getreten ist, dann beschäftigt man sich doch automatisch damit. Und natürlich muss man sich mit Adressatengerechtigkeit beschäftigen und das kriegt man. Und da ist dann, also Alter hat ja wirklich viele Nachteile, ja. Aber man hat dann eben schon so einiges gelernt. Also nicht, ich finde nicht den Eindruck vermitteln, als wäre bei uns alles perfekt und toll, aber wenn Menschen, so viele Menschen zusammen sind, gibt's immer auch Probleme und manchmal hat man so die Nase voll und denkt, jetzt könnt ihr mich aber alle mal. Aber generell, man sollte wirklich Menschen mögen und eine Offenheit für Menschen haben und also man sollte nicht, denke ich, Führungskraft werden, wenn man eigentlich eher seine Ruhe haben will. Das, also zu Zeiten, als man noch ins Büro gehen konnte, ja, und auf Kontakt. Deshalb ist für mich Corona schon eine wirkliche Herausforderung. Also ich gehe auch eher zu Kolleginnen, wenn ich was besprechen will, ins Büro schon alleine, weil man da gleich mal noch ein paar andere Dinge mitbekommt, ja, und ein paar andere Dinge besprechen kann und so.
Also auch nicht so die typische Homeoffice-Arbeiterin?
Nee, gar nicht. Also Homeoffice ist für mich persönlich Nee. Also natürlich, wenn ich eine Videokonferenz von 3 Stunden habe oder so, dann gehe ich dann.
Sie vermacht Senatssitzungen unglaublich gern von zu Hause, genau wie ich.
Das dann schon, ja. Aber generell ist da sind die Menschen aber zum Glück sehr unterschiedlich. Ja. Also manche finden das großartig. Für mich ist es eher, ich weiß, als man da so 4 Wochen mehr oder weniger die einzige in der Bibliothek war und dann hat man die ersten Menschen gesehen. Also das fand ich so wunderbar.
Mir ging es tatsächlich so, ich bin ja auch während des Lockdowns immer ins Büro gegangen und wir haben auch eine feste Besetzung gehabt, aber wo ich dieses krasse Gefühl hatte, und ich weiß, Sie sind auch eine große Freundin, war mein erstes Konzert nach dem Lockdown.
Och.
Als ich das erste Mal wieder im Gewandhaus saß, dachte ich mir so, spooky, aber so schön, einfach
da
so.
Da liefen mir die Tränen runter, so ergriffen war ich, ja, muss ich sagen. Ja.
Sie sind ja auch sozusagen eine große Musikfreundin. Aber Sie haben jetzt gesagt, manchmal ist man auch genervt und macht nicht alles richtig und überhaupt. Ha, das hat mich jetzt tatsächlich mal zu einer spontanen Frage verleitet. Ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber ich frage sie trotzdem. Wir kennen uns viele Jahre. Wann habe ich Sie so richtig genervt? Haben Sie einen Moment, wo Sie sich dran erinnern?
Naja, Sie neigen zu Klugarschigkeit, da
ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.
Da denkt man, oh, jetzt nimmt er sich aber wieder wichtig. Sowas kommt schon mal vor. Ich nerv Sie doch bestimmt auch.
Niemals.
Ach, das ist ja jetzt also geschwindelt. Also bitte.
Wann fanden Sie mich so richtig toll? Das wäre so eine klassische Icebreaker-Kategorie.
Eitel ist er auch noch. Naja, ihr tatsächlicher Einsatz für Gleichberechtigung und für Diversität und dass das an dieser Universität wirklich auf ein sehr, sehr professionelles Niveau gehoben wurde und dass tatsächlich an dieser Nummer nichts mehr vorbeigeht. Also da ist ja ihre stinkende Überheblichkeit dann sehr sinnvoll. Ja, also
liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, das ist völlig übertrieben. Ich bin demütig, schüchtern und bescheiden. Ich sage nur in jeder 2. bis 3. Sitzung was. Und ich werde, wenn ich unterbrochen werde, nur von Charlotte Bauer unterbrochen, die dann sagt, er nervt uns, lasst uns doch jetzt mal irgendwie einen Grundsatzbeschluss fassen.
Ja, aber also man muss dazu sagen, wir können uns das erlauben, weil wir uns wirklich schon so lange und gut kennen und solche Frechheiten von meiner Seite, ich sie so einschätze, dass sie damit gut umgehen können und wir beide lieben es, rumzufrotzeln, ansonsten hätte ich sowas natürlich nie gewagt.
Wir haben ja schon gesagt, Jahresrückblick 2021, ich finde es immer wieder absurd, dass ich mir jetzt vorstelle, wir sind im Dezember, das Jahr ist vorbei. Fangen wir doch mal im Dezember an. Wie stelle ich mir Weihnachten bei Charlotte Bauer vor?
Gutes Essen.
Zum Beispiel vegetarisch, vegan, Fleisch.
Um Gottes Willen. Also, nee. Da bin ich Traditionalistin. Es gibt tatsächlich Heiligabend. Also, ich feiere mit sehr, sehr guten Freunden. Da gibt es tatsächlich Kartoffelsalat.
Ja, bei mir auch.
Und zwar, da gibt es den weihnachtlichen Kartoffelsalat. Den gibt es tatsächlich bei mir nur zu Weihnachten. Das ist so diese schlesische Art mit Mayonnaise, die ich selbstverständlich selbst herstelle. Also selbstverständlich. Das geht ja gar nicht. Und die Kartoffelchen sind natürlich Bamberger Hörnchen, das ist ja völlig klar. Und dann gibt es dazu also wirklich gute Würstchen und dann gibt es Kalbsbulettchen und dann gibt es Hühnerschnitzelchen und es gibt einen sehr guten Wein und sowas alles. Und zu den Feiertagen gibt es selbstverständlich Gänsebraten, also wobei ich den aus Gänsekeulen mache, großen Wert legen, drauf lege.
Aber das heißt, ist richtig Sie kochen jeden und Tag? So. Ja. Oder ist es so aufgeteilt?
Ja.
Nee, jeden Tag machen Sie, oder?
Ja.
Okay.
Mit selbstgemachten Klößen, selbstgemachten Rotkraut. Also das muss schon sein.
Okay, am ersten gibt's dann Gänsekeulen.
Nee, zweiten? Die gibt's bei mir tatsächlich am zweiten
Weihnachtsfeiertag. Und am ersten?
Tag. Am ersten gibt's den ganzen Tag gar nichts. Da gucke ich nämlich Märchenfilme. Und die Gänsekeule ist im und abends gibt's dann noch mal. Es ist dann ein bisschen ein anderer Kreis. Den Kartoffelsalat vom Vortag und dann gibt's zum Mittag des zweiten Tages die Gänsekeule, die wunderbar, die saftig ist mit krosser Haut, ganz wichtig, reichlich Soße,
ja.
Selbstgemachten Rotkraut, was schön mit Portwein und Rotwein gemacht wird. Und,
natürlich.
Und selbstgemachte Kartoffelklöße und dann liegt man, dann geht man spazieren und dann liegt man komatös auf der Couch aber und hält sich den Bauch.
Das, genau, das teilen wir so. Weihnachten, wenn ich nicht am zweiten Weihnachtsfeiertag komatös irgendwann da liege und nicht mehr kann, dann ist es nicht Weihnachten.
Genau, gewesen. Das muss einfach sein.
Und Märchen, warum gucken Sie am ersten Weihnachts... Also ich gucke ja tatsächlich die ganze Adventszeit Märchen, wenn man Mal drei Haselnüsse gesehen hat, dann ist es irgendwie falsch.
Das muss man einfach, weil die am ersten Feiertag kommen, das hängt damit zusammen, dass meine guten Freunde und Nachbarn am ersten Feiertag immer unterwegs sind zu Großeltern. Mittlerweile ist das nicht mehr so, aber und da hatte ich die Zeit, wo ich dachte, wo die ersten Familienkreche so stattfinden, ja, da liegst du auf der Couch und guckst gemütlich Märchen. Ich finde die großartig. Ich aber liebe das.
Aber gibt's so ein Lieblingsmärchen?
Nee, ich mag die alle irgendwie.
Aber ja, jetzt wird's aber spannend, ob Sie jetzt hier rausfliegen wollen. Mögen Sie auch die neuen?
Ja, ich bin ein großer Fan der neuen Märchen.
Aber warum? Ich finde die furchtbar.
Nein, ich finde die entzückend. Also was da, wenn Katharina Thalbach oder so dann irgendeine Königin. Und also das ist doch köstlich.
Ja, aber und Kindheit und Weihnachten sind so die Klassiker. Also
und natürlich die Klassiker. Also es geht ja schon mal los an dem Freitag vor Weihnachten, wenn man dann hier der kleine Lord guckt.
Selbstverständlich. Habe ich übrigens gestern, am Wochenende ausgelesen, das Buch das erste Mal.
Also das habe ich noch nie gelesen, muss ich gestehen.
Ja, es ist total schön.
Aber das gehört natürlich dazu und die Haselnüsse, also selbstverständlich und das... Aber eben auch später, das ist ja dann meist so, die Kitschfilme müssen natürlich auch sein. Ne?
Sagen Sie bitte, dass Sie Sissi gucken.
Also das kann man ja mittlerweile mitsingen, aber selbstverständlich gucke ich in Sissi
rein. Ich habe sogar die Sissi Gold Edition. Ja, aber zu Weihnachten.
Also da muss es krachen.
Ja, eben. Ja. Ich war ja sozusagen mal auf einer Dienstreise in Wien auch nur Tagen. Die habe ich um zwei Tage dann privat verlängert, damit ich Schloss Schönbrunn auf Sissis Spuren wandeln kann. Dann war ich sogar mit einer Kollegin im Sissi-Museum. Oh, es ist ganz toll. Da sehen Sie die Möbel, die im Film waren, mit der entsprechenden Filmsequenz.
Ich habe ja schon als junges Mädchen, da gibt es so ein Buch, das geht über das Leben der Kaiserin Elisabeth. Mhm. Ja, das habe ich ja schon gelesen. Und also ja.
Unbedingt.
Es aber hat tatsächlich, also diese Sissi-Filme so wirklich gar nichts mit ihrem wirklichen Leben
überhaupt
zu tun.
Nicht.
Aber, und Romy Schneider. Ja.
Und wie sie dann perfekt gestylt und mit den Haaren. Sie hat ein Kind gekriegt, sie fällt in und sie ist perfekt. Also total unfeministisch, aber einfach schön.
Scheiß drauf, aber großartig.
Ja, und Karl-Heinz Böhm als Franzl.
Und irgendwann muss es natürlich auch irgend so eine Schmonzette mit Hugh Grant sein und solche Geschichten. Ist ja vollkommen klar.
Natürlich. Also, ne? Wenn er da als Premierminister dann durchs Haus tanzt.
Ganz
großartig. Oh, das gucke ich mit meiner besten Freundin tatsächlich immer am zweiten Weihnachtsfeiertag.
Ja.
Das ist sehr, sehr wichtig.
Ist so.
Ja. Ich finde Weihnachten total interessant, dass Sie das auch mit guten Freunden verbringen.
Ja. Also die sind Familie.
Genau, für mich auch, weil ich tatsächlich, und das ist vielleicht auch nochmal so ein ernstes Thema, ich finde, ich habe gelernt, dass man die Familie, dass man es Menschen gibt, die mit ihrer biologischen Familie total gut klarkommen, das ist schön. Ich habe das unglaubliche Privileg, meine Wahlfamilie, Wahlverwandtschaften zu haben und Weihnachten ohne Krach. Also ich kenne diesen typischen Familienkrach, war bei mir so die Kindheit und Jugend. Mhm. Und jetzt ist es wirklich, ich bin mit lieben Menschen zusammen, gerne auch, es kann jeder dazukommen und es gibt gutes Essen, gewisse Traditionen, und ich finde das einfach wunderschön und mir fehlt auch gar nichts.
Ja, da bin ich zutiefst dankbar dafür, ja.
Und wenn Sie so lange kochen, dann ist es für Sie auch wie für mich so, das ist sehr meditativ oder so richtig schön.
Großartig. Also ich muss sagen, wenn ich mal so richtig die Nase voll habe und so weiter, dann lade ich mir Freunde ein und mache ein Fünf-Gänge-Menü. Weil da musst du dich nämlich wirklich konzentrieren, ja, weil sonst hackst du dir ja schon das erste Mal den Fingernagel weg. Also oder jetzt, da hatte ich so die Nase voll, da habe ich 3 Tage Urlaub gemacht und habe 15 Sockenkekse gebacken. Da musst du dich konzentrieren, da kannst du an nichts anderes denken. Das ist total entspannend, abgesehen davon, dass es dann einfach schön ist, also mit Menschen zusammen zu sein, gut zu essen, zu reden, das ist einfach was ganz Tolles.
Ja, ich tatsächlich auch. Ich kann berichten, dass meine Kollegin Caro gesagt hat, das werde ich hier nie vergessen, dass meine Rouladen besser schmecken als die ihrer Oma. Und das ist schon was
heißt. Ganz hohes Lob. Also ja. Da ist man geadelt.
Ja, definitiv.
Wie machen Sie die Rouladen?
Das waren, glaube ich, ich habe ja verschiedene Rouladenrezepte. Ich bin ja so ein Rezeptkoch. Ich auch. Ich brauche immer so Rezepte.
Ich bin nicht der, sondern ich stehe dann mit meinen Kochbüchern da. Ich habe wirklich Erfahrung im Kochen, aber.
Ja, ich auch. Aber also das Wichtigste ist gutes Fleisch.
Die Rinderroulade?
Gutes Fleisch, definitiv. Dann, wenn ich sie klassisch mache und nicht zum Beispiel griechisch mit Oliven das ist ein geniales Rezept. Hatte ich letztes Jahr zu Weihnachten, am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte ich so ein bisschen mediterranes Weihnachtsmenü gemacht. Aber die klassischen Rouladen waren dann tatsächlich mit Salz, Pfeffer nur, ein bisschen Senf. Dann, ich mag nicht so Speck, den finde ich zu dominant. Ich nehme Bacon, der ist sehr gut und den können Sie dann ausrollen. Dann Gurken, Zwiebelchen rein. Ja, und ich glaube, dann kommt es drauf an, wie man die gut anbrät und dann die Soße natürlich auch.
Die Soße ist das Wichtigste. Ja,
die Soße, richtig.
Die Soße ist extrem wichtig.
Ja, das ist auch so eine Kunst, ne? Ich finde ja, man kann eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man die richtigen Zutaten hat. Dann lässt du es mit Zeit und Geduld, du darfst halt keinen Stress haben. Nichts ist schlimmer als zähe Rouladen oder sowas. Das kannst du vergessen. Genau, und dann ordentlich, ich mache immer tatsächlich sehr gerne schönes Wurzelwerk rein, frisch geschnitten. Natürlich vorher alles scharf angebraten, dann ein bisschen Rotwein ist bei Rouladen immer wichtig, ein bisschen Tomatenmark und solche Sachen. Aber wir sind hier keine Kochsendung.
Schade.
Aber wir haben ja noch ein gemeinsames Essen übrig. Sie schulden mir ja noch eine Einladung zum Essen, wie Sie sich vielleicht erinnern. Ich habe das schriftlich, doch, habe ich.
Ach, in welchem Zusammenhang?
Sie waren mit der Rektorin essen. Das ist das Schöne an WhatsApp-Kommunikation, die ist nachvollziehbar. Wir gehen dann zurück zum Jahresrückblick. Also vom Dezember mal weg. Wir hatten ja an der Uni, aber auch vielleicht Sie persönlich, so ein krass bedeutendes Jahr 2021. Sie haben das Thema Hygienekonzept, Pandemie. Wenn Sie so das Jahr Revue passieren lassen, was waren so die Dinge, an die Sie denken, wenn Sie ans Jahr 21 denken?
Ja, natürlich ganz klar den Betrieb der Bibliothek aufrecht zu erhalten unter Pandemiebedingungen, wo sich ständig irgendwie Dinge verändern, wie kriegt man das hin, dass insbesondere die Studierenden diesen Lernort weiter nutzen können. Also das hat uns schon auch ganz schön angestrengt, muss man sagen. Also meine Kollegin vor Ort und die Abteilungsleiterin und die Bereichsleiterin Benutzung. Also wir sind da so ein Team, wir haben jede Woche zusammengesessen und versucht, das Maximum rauszuholen, weil gerade die Studierenden sind ja wirklich in einer extrem beschissenen Situation gewesen. Und da wirklich da zu sein und Unterstützung und das maximal an Möglichen rauszuholen. Und dann kam wieder eine neue Bestimmung. Und
aber da hat Sie es da nicht genervt? Sie sind ja Mitglied des Krisenstabs, übrigens der Gleichstellungsbeauftragte nicht, warum auch immer. Ich habe manchmal oft mit Ihnen geschrieben und dann waren Sie so mal gefühlt so die Stimme der Vernunft, sind häufig durchgedrungen, aber nicht immer. Hat Sie das nicht manchmal auch genervt, dass da so wenig Einsehen war, auch wie die Situation der Mitarbeitenden ist, wie die Situation, wenn es um mobile Arbeiten ging, wenn wir uns andenken, wie das am Anfang war, ja, wo wirklich noch sehr streng gehandhabt würde, wo dieses Misstrauensverhalten Verhalten da war, zu sagen, okay, ob die dann auch zu Hause arbeiten, das können wir ja alles nicht. Und jetzt auch später, wenn es um die Situation von Studierenden und Beschäftigten mit Kindern geht, da platzt einem doch manchmal wirklich der Geduldskragen. Oder stelle ich mir jedenfalls vor, im Krisenstab. Jetzt überlegst du eine diplomatische Antwort, man sieht
genau.
Es.
Ja, aber da hat sich wirklich extrem viel getan und natürlich wollten dich alle helfen und man muss auch verschiedene Seiten sehen. Wir sind da sicherlich an der UB auch oftmals vorangegangen, weil also meine gerade die Kolleginnen und Kollegen mit Kindern waren wirklich in einer extrem belastenden Situation, wenn du dann auf einmal dastehst und die Kindergärten schließen und dann sollst du Homeoffice, das ist ja alles ganz gut und schön, aber du musst dich eigentlich um deine Kinder kümmern und dieses ewige schlechte Gewissen, was du sowohl gegenüber deinen Kindern wie auch gegenüber deinem Arbeitgeber hast, das ist ja wirklich und sich auf völlig andere Verhältnisse einzustellen, wie wir miteinander kommunizieren und so weiter. Also ja, natürlich geht einem das manchmal auf die Nerven, aber ehrlich gesagt, man war auch damit beschäftigt, immer irgendwie Lösungen zu finden und zu machen und da ist es schon wichtig, wenn man als Direktion dann auch sowas wie der Fels in der Brandung ist, weil sie müssen natürlich auch diesen Laden aufrechterhalten und sie hatten ja ganz neue Anforderungen erzielt. Klar ist natürlich, es ist für jeden anstrengend, das ist doch.
Aber jetzt waren Sie sehr negativ beim Jahresrückblick. Was waren so die Highlights 2021?
Nee, ich meine das nicht. Ich meine das nicht negativ. Das sind auch Highlights, wie wir, also meine Kollegen, was die da so auch entwickelt haben. Völlig neue Formate, Schulungen digital, Coffee Lecture digital, bis hin zum Schreibtag digital.
Bis hin zum Buchungssystem, was die UB viel schneller hatte als alle anderen.
Ja, also das war. Also natürlich auch, ja, wir können mit Homeoffice arbeiten, das ist ja auch alles spannend, diese Selbstverständlichkeit, mit der man jetzt in Videokonferenzen geht, also ich will das gar nicht
aber das ist immer noch, aber ich bin jetzt trotzdem beim Menschen Charlotte Bauer,
ja.
So, wenn Sie mir ein, zwei Highlights für sich persönlich aus dem Jahr 21 nennen müssten.
Ja, das
vielleicht war es ein schöner Urlaub oder keine Ahnung.
Ja, es war ein super schöner Urlaub. Ich war wie immer im Piemont und der war klasse. Aber für mich war schon so ein Highlight, dass wir das alle zusammen hingekriegt haben und dass uns da auch viele neue Ideen gekommen sind und dass es trotzdem, also man muss ja aus jeder Scheiße irgendwas machen. Das ist so ein Lebensmotto.
Hast du es wieder gesagt, das Wort?
Da ist es wieder. und das ist uns, glaube ich, gut gelungen und da bin ich auf uns stolz. Das haben wir gut hingekriegt. Und ein anderer Höhepunkt ist natürlich Direktorinnenwahl.
Ja, dazu, genau, das ist etwas, worüber wir auch noch reden müssen. Wir werden im nächsten April ein neues Interieur haben. Das Bild, was hinter mir hängt, ja, Professorin Schücking wird ab nächsten April nicht mehr im Amt sein.
Aber vielleicht kann sie daneben stehen. So ein bisschen, Mann stand doch auch immer irgendwo. So,
habe ich gestern übrigens eine Dokumentation beim Einschlafen gesehen, zu Queen Mom. Aber ja, Rektorinnenwahl. Sie haben einige Rektorinnenwahlen mitgemacht. Als Mitglied des Senats wahrscheinlich nicht mehr als ich, das finden wir ja wie gesagt noch raus. Aber als Mitglied der Universität definitiv. Was war in diesem Jahr besonders für Sie bei der Rektorinwahl? Und vor allen Dingen, was mich noch interessieren würde, ist im Vergleich zur letzten Wahl, war die ja aus meiner Perspektive deutlich professioneller, deutlich angenehmer auch.
Also man war ja nachgerade dankbar. Also die letzte Rektorinnenwahl, das muss man ja sagen, die liegt einem ja, also alle, die das mitgemacht haben, das liegt einem ja immer noch in den Knochen. Das war ja unsäglich, was da abgegangen ist. Nebenbei gesagt, wie gesagt, jede Scheiße, aus jeder Scheiße muss man was Gutes machen. Daraus ergeben sich oder haben sich damals, da haben sich Leute zusammengefunden und miteinander agiert, die hätte man sonst nicht kennengelernt.
Das stimmt. Ich habe gehört, es gab eine WhatsApp-Gruppe.
Es gab eine WhatsApp-Gruppe.
Ich glaube, der Titel war Winzer Remus oder sowas, ne?
Ja.
Habe ich so gehört.
Genau. Also das war also wirklich erfreulich, der Hochschulrat hat einen sehr guten Job gemacht.
Bei der diesjährigen, also bei der diesem, bei der letzten,
sondern. Nee, um Gottes Willen. Bei der diesjährigen, Was mich persönlich sehr bewegt hat, war der Tod von Ulf Dietrichsen, den ich überhaupt nicht kenne, aber ja, das hat mich irgendwie, muss ich sagen, sehr bewegt.
Also dafür vielleicht noch zur Erklärung, Professor Dr. Ulfried Dietrichsen war einer der drei vom Hochschulrat vorgeschlagenen KandidatInnen für die Wahl zur Rektorin, zum Rektor der Universität Leipzig. Und Professor Dietrichsen ist zusammengebrochen aus gesundheitlichen Gründen, konnte dann nicht mehr an der Wahl natürlich teilnehmen und ist dann sehr kurzfristig vor der Wahl auch verstorben. Das war
ja, das hat einen irgendwie sehr, also das hat mich persönlich ja, sehr berührt. Ja, ja. Da kommt halt so eine Ebene rein, wo man denkt,
er war auch Mitte 50, ne? Also der war irgendwie, ja, das war kein alter Ei.
Ja, also jemand, der sich als Rektor bewirbt, der steht voll im Saft, ja, ja. Und da, ja, da wird man schon ziemlich melancholisch, muss ich sagen, so unter dem Motto, Mensch, das kann alles so schnell gehen und so kurz sein, also
ja,
nutze die Zeit, die du hast, so in etwa, ja. Also da, ich glaube, da sind einige an der, ja, an der Universität also ziemlich nachdenklich geworden. Ja. Das ist schon, das war sehr, sehr traurig, ja. Aber abgesehen davon, es war das erste Mal dann, dass zwei Frauen zur Wahl standen, zwei tolle Frauen.
Also das ist nicht ganz richtig.
Gut, Herr Dietrichsen war natürlich da, aber
dann nee, wir hatten schon mal zwei Frauen. Ach, das kommt jetzt Professorin Schücking und Professorin Kunst.
Richtig, natürlich, natürlich.
Bei
ja,
der ersten Wahl ja, von Magnificent.
Ja, Sie ja, haben
ich,
recht.
Ich krieg richtig, langsam wirklich einen Altersbonus hier. Ich überprüfe das, ich bin bestimmt länger.
Nee, das hatte ich jetzt vergessen, aber das stimmt.
Ja, 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 aber trotzdem zwei, also was, das erste Mal auch eine interne tolle Frau mit ja, Professorin Beck.
Ja, 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 genau. Also, und das so eine, zumal dass die jetzige Rektorin über 10 Jahre an der Spitze der Universität stand, das ist natürlich, da hat man sich aufeinander eingespielt, man weiß, was man von derjenigen zu halten hat und so weiter. Und das wird uns jetzt natürlich auch alle Mann beschäftigen im neuen Jahr. Die Karten werden neu gemischt, neue Prorektoren, Prorektoren. Ja, das ist schon spannend, da zu gucken, wenn da so zwei, in diesem Falle zwei Menschen, die einzuschätzen, das ist ja immer auch ein Wagnis. Also das würde ich schon mit als ein Highlight in diesem Jahr benennen. Für mich ehrlich gesagt auch
Professor dieser Podcast, Schneider.
Dieser Podcast unbedingt, selbstverständlich.
Aber neben dem Podcast ist auch Professor Schneider, ja?
Ja, der geht auch in die im nächsten Jahr im März in Rente.
Also Professor Ulrich Johannes Schneider ist neben Charlotte Bauer einer der beiden DirektorInnen der UB.
Und war über 15 Jahre der Direktor der Universitätsbibliothek und da läuft nun die Suche nach einem Nachfolger, einer Nachfolgerin. Sowas ist auch immer aufregend und spannend und da denkt man nach und so. Ja, das sind so jetzt mal rein von der Universität her.
Tolle Highlights. Also Dinge, die auch spannend waren im Jahr
2020. Ja, die spannend waren, die einen bewegt haben, die einen beschäftigt haben.
Haben Sie das auch so empfunden, dass die Rektorin, weil das war ganz merkwürdig, es war jetzt auch meine, naja, zweimal Frau Schücking davor, also Herr Häuser, das ist schon so ein bisschen, also ich habe wirklich schlecht geschlafen, es war so ein bisschen Hochamt. Also ich fand das was sehr Besonderes, dass ja, der erweiterte Senat zusammenkommt, ja, man soll jetzt eine Universität nicht überbewerten, aber RektorInnen der Universität Leipzig, das ist schon in der Leipziger Stadtgesellschaft und wahrscheinlich auch darüber hinaus eine bedeutende
ja, ja, Personal, und das ja, hat die Universität schon, also mit wem man dann wieder zwangsläufig telefoniert oder gewhatsappt hat, da fanden sich dann wieder, sich beraten hat, nachgefragt hat und so weiter. Ja, das beschäftigt so eine Universität, logischer, richtigerweise auch.
Ja. Was finden Sie denn toll an unserer neuen Rektorin, designierten Rektorin? Professorin Eva Ines Obergfell wird ja ab 1.4. die Geschicke der Universität dann als Rektorin leiten.
Na, sie ist eine sehr eloquente Frau, so kommt es mir vor. Ich habe mich sehr gut mit ihr unterhalten. Sie mag, wie ich, warmes Wasser. heißes Wasser. Hatten wir gleich einen Anknüpfungspunkt. Sie ist, ich denke, sie wird uns sehr gut auch nach außen hin vertreten. Sie scheint mir kommunikativ zu sein, hat Erfahrung, und jetzt muss sie erstmal liefern.
Ja, in dieser Situation nehme ich diesen ultimativ liebevoll gestalteten Umschlag. Unsere StammhörerInnen, zu denen auch natürlich Charlotte Bauer gehört, kennen die sogenannte Überraschungskategorie. Diesmal hat sich unser Podcast-Produzent Jan auch selbst übertroffen. Es gibt Dog-Content, Christmas-Content und ein kleines pummeliges Einhorn ist auch noch dabei.
Ist ja entzückend.
Das ist sehr entzückend. Er hat stundenlang, mindestens 10 Stunden Arbeitszeit darauf verwendet.
Zauberhaft.
Man sieht auch, dass Jan bei uns für die visuelle Kommunikation zuständig ist, ja. Also er hat da grafisches großes Talent.
Aber diese Hunde sind ja wirklich ganz entzückend.
Ja, so ein Deckel, Tackle, ein Golden Retriever, ja, noch ein Golden Retriever und ein pummeliges Einhorn. Ich verstehe nicht, warum das Einhorn einen Schmatzer am Popo hat, aber okay. Vielleicht sollten wir im Nachgang dann darüber reden, was das für eine tiefenpsychologische Bedeutung hat.
Hat bestimmt inne.
Ja, ich denke auch. Liebe Charlotte, lieber Georg, lange haben wir es vermieden, jetzt ist es unumgänglich. Es ist nicht nur vor Weihnachtszeit, sondern auch die Zeit der großen Wahrheiten.
Oha.
Da manche Wahrheit jedoch schmerzt, bedient euch der Diplomatie um...
Aber diplomatisch sind wir beide ja nun
um
gar
zu
nicht.
Schonen manch Herz. Das ist wieder, da würde ich aber sagen, grafisch, das gefällt mir so gar nicht, aber egal. Beantwortet folgende Fragen möglichst ehrlich, aber im Sinne der Weihnacht mit dem gebotenen Anstand. Eure Lieblingsredaktion.
Oha.
So, Achtung. Okay. Welches war das allergrößte Fettnäpfchen, in welches ihr an der Uni getreten seid?
Fällt mir jetzt so ganz konkret nichts ein. Ich würde sagen, generell meine nervende laute Art.
Ja, das ist, ich habe auch überlegt tatsächlich. Und klar, wahrscheinlich gab es auch viele kleinere Dinge. Aber ich glaube auch, das Problem oder das Fettnäpfchen, was ich am Anfang immer hatte, was ich jetzt zu vermeiden versuche, ist meine Denkweise, dass alle Menschen irgendwo gleich sind und natürlich Leistung auch irgendwie honoriert werden muss. Und das sind wir an der Uni ja nicht.
Ja, das ist ja kein Fettnäpfchen, sondern naiv.
Ja. Ja, genauso wie bei Ihnen. Die laute Art ist auch naiv. Aber es ist tatsächlich so, das größte Problem, dass ich am Ende gedacht habe, Leistung wird ja irgendwo anerkannt. Ist es halt nicht so. Sondern du musst bestimmte Spielregeln an der Uni akzeptieren. Sonst bist du halt...
Wie nebenbei gesagt, in der Gesellschaft auch, insgesamt.
Also das ist... Aber das ist tatsächlich was, wo ich dann am Anfang gedacht habe, so ein Lernprozess.
Ja.
Aber ich bin ja auch noch deutlich jünger, deshalb darf ich das.
Ja, sie tun mir jetzt weh, aber nicht unrecht.
Okay, und auch da fangen Sie wieder an. Was findet ihr zwingend verbesserungswürdig bei eurer Arbeitgeberin? Also ich weiß nicht, was die Redaktion getrunken hat, was sie das geschrieben hat, aber wir sollen ja diplomatisch sein zu Weihnachten.
Also das ist ja schon der Hammer, ne? Vielleicht hatten die zu wenig getrunken.
Das kann nicht sein, ich kenne den Biervorrat der leeren Flaschen, die
da
hinten stehen.
Okay, da muss man sich Gedanken machen. Ja. Innovationskraft.
Das ist auch so eine Phrase, also echt jetzt.
Natürlich, was willst du denn auf so eine Frage antworten?
Ja, ich kann das jetzt mal vormachen mit meiner jugendlichen Erfahrung.
Da bin ich jetzt
Wertschätzung gegenüber allen MitarbeiterInnen der Universität Leipzig, auch ohne einen Professorentitel und auch ohne einen Doktor.
Ja, das ist jetzt aber auch plakativ, also es ist ja nicht so.
Nee, aber das ist tatsächlich aber was mich stört. Die sogenannten sonstigen Mitarbeiterinnen werden ja nicht mal adressiert auf der Homepage. Ich musste bei unserer Homepage wahnsinnig dafür kämpfen, dass wir sagen, okay, es geht jetzt nicht nur um Wissenschaftlerinnen und Studierende, sondern da gibt's auch noch die anderen. Und das stört mich wirklich massiv, dass
okay,
die nicht
das
schließe
ich mich jetzt mal an.
Wow. 3 Kreuz im Kalender, sie schließt sich meine Auffassung an.
In diesem Fall.
Sie schließt sich grundsätzlich meinen Auffassungen an.
Nicht, dass sie jetzt abheben.
Ich fliege definitiv nicht. Habt ihr Lieblingskollegin oder Lieblingsmitarbeiterin?
Na, das ist logisch, dass man Kolleginnen oder Kollegen hat, die einem besonders nahe sind. Weil man mit denen besonders vertrauensvoll zusammenarbeitet. Also generell sind mir alle meine Kolleginnen und Kollegen lieb und teuer. Aber klar, weil man bestimmte Probleme miteinander gut klärt, weil sie einen unterstützen. Ja, wir sind ja auch alles bloß Menschen, weil sie einem...
Und gibt's jetzt noch einen Namen oder reden wir jetzt weiter raus?
Natürlich gibt's keinen Namen. Also,
also, LieblingsmitarbeiterInnen habe ich tatsächlich nicht, weil ich das schwierig finde. Es gibt immer Leute,
die... Sie haben ja auch viel weniger. Da wäre es ja katastrophal.
Das musste jetzt nochmal sein, ne?
Natürlich.
So, bei Männern würde man sagen, so Schwanzvergleich. Ja.
Das war jetzt der Stinkefinger, den ich heimlich gezeigt habe, genau. Meine Damen und Herren.
Ich bin völlig entsetzt. Als seriöse Podcast-GastgeberInnen finde ich das jetzt gerade sehr unangemessen. Mhm. Aber natürlich habe ich keine LieblingsmitarbeiterInnen. LieblingskollegInnen gibt es, glaube ich, in...
Der lügt wirklich wie gedruckt, macht er das immer so. Noch mal. Also ich meine, meine Oma sagte dann immer, ne, guck doch mal, deine Nase wird ganz also schwarz. Also
für ihre Oma kann ich ja nichts, aber sozusagen, ich habe LieblingskollegInnen, die so ticken wie ich, und da gibt's halt einige, so, ich würde jetzt nicht sagen eine Person, aber ich würde zweifelsfrei sagen, dass Dr. Blecher vom Universitätsarchiv eine meiner absoluten Lieblingskolleginnen ist. Da gibt's in der Verwaltung Kollegin, die nenne ich jetzt lieber nicht, das schadet denen eher, aber natürlich auch meinen heutiger Podcast-Gast Charlotte Bauer. Ja, aber es ist aus tiefstem Herzen, from the bottom of my heart. Und die letzte Frage. Welchen uni-internen Verwaltungsvorgang versteht ihr auch nach der 100. Erklärung nicht? Oh, großartig.
Reisekostenabrechnung beispielsweise. Das ist für mich, für mein, also das ist, das verstehe ich nicht.
Nee, das verstehe ich schon.
Ja.
Bei mir ist es der Weg vom Zuwendungsbescheid zur Projektleitung.
Ja, na, das ist ja dann schon, also damit bin ich zum Glück, das machen meine wunderbaren Kolleginnen in der Direktionsassistenz, das würde mich vollkommen überfordern. Aber also schon diese komischen Formulare ausfüllen oder so. Oder ich verstehe auch nicht, wenn man einen Krankenschein abgibt, dass man dann immer noch eine Krank- und Gesundmeldung ausfüllen muss und solche Dinge. Da habe ich zum Glück meine wunderbaren Kolleginnen, die sich da wirklich um mich kümmern, weil da wäre ich verloren.
Also ich verstehe vieles davon, finde das meiste überflüssig, aber in der Tat ja. Bei mir ist es tatsächlich dieses Projektzuwendungsbescheid-Dings, weil mich das unglaublich nervt. Es geht alles bei der Kanzlerin ein und es kommt irgendwann mal an oder auch nicht an. Und das ist sowas, wo ich dann immer beim Ministerium anrufe und sage so, hey Frau so und so, können Sie mir vielleicht mal mein Zuwendungsbescheid?
Und dann ist das schon lange da und so.
Sie weiß das dann aber. Ich habe innerhalb von 5 Minuten den Zuwendungsbescheid aus dem Ministerium und nach einem Dreivierteljahr Nachfragen an der Uni nicht. Aber wir reden heute nicht über...
Nein, wir wollen nicht schlecht über... Fremde Menschen denken, wäre aber eigentlich auch mal ganz schön.
Das müssen wir dann aber im Nachgespräch.
Ja, das wird dann geschnitten, auf jeden Fall. Ja auch noch weiterhin Universität arbeiten.
Und wenn wir über die Person reden, an die wir beide denken, dann.
Also, Sie wissen doch gar nicht, wo, an welche Person ich denke.
Ich weiß immer,
an
wen Sie denken.
Bitte,
weil Sie immer nicht denken.
Überschätzen Sie sich.
Gut, danke für die Überraschungskategorie. Das war durchaus sehr, sehr schön. Und damit kommen wir auch zurück zum ultimativen Podcast-Jahresrückblick. Ich wollte eigentlich verwundert darüber sein, dass Sie bei Ihren persönlichen Highlights unterlassen haben zu erwähnen, dass Sie ja am vergangenen Dienstag eine besondere Ehrung bekommen haben, die Sie natürlich nicht erwähnen dürfen. Ja, weil die Pressemitteilung ist noch nicht raus, aber ich tue es, weil wir sind ja traditionell unkonventionell. Liebe Charlotte Bauer, ich habe mich wirklich, 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 wirklich gefreut, und das habe ich bei keiner der Ehrungen in den letzten Jahren, dass endlich mal eine Person geehrt wird, die es verdient hat. Und zwar hat der Akademische Senat beschlossen, Charlotte Bauer die Würde einer Ehrenbürgerin der Universität Leipzig zu verleihen. Jetzt fragen sich die ein oder anderen natürlich, Ehrenbürgerin, das macht doch nur Stadt. Nee, wir als Uni sind natürlich auch, mit über 600 Jahren haben wir bestimmte Ehrungen, die wir vergeben können. Und dann gibt es sozusagen den Staubfänger, die Porzellanmedaille, Universitätsmedaille, wird bis zu 10 Personen pro Jahr vergeben, nicht besonders wichtig. Ehrendoktortitel, naja, gut, da musst du irgendwas geleistet haben. Ich dachte, ich bekomme den irgendwann mal, bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Und dann gibt es das für besondere, und ich zitiere, Persönlichkeiten, die sich in herausragender Weise um die Anliegen der Universität verdient gemacht haben, kann mit Beschluss des Akademischen Senats die Würde einer Ehrenbürgerin der Universität Leipzig verliehen werden. Und Ihnen ist diese Ehre verliehen worden?
Noch nicht verliehen.
Noch nie, also es ist beschlossen worden, dass der Senat
hat darüber abgestimmt.
Genau, und ich sag mal so, die Debatte war sehr einhellig. Ich glaube, es haben sich alle sehr gefreut.
Ich war ja zum Glück nicht dabei.
Sie waren zum Glück nicht dabei, weil Sie...
Ich musste meinen Führerschein tauschen.
Genau, Sie mussten den Führerschein...
Ich wäre gestorben. Ich wusste es nicht.
Echt nicht? Ich wusste das seit Wochen.
Ich wusste es wirklich nicht.
Aber was hat das dann mit Ihnen gemacht? Also diese Nachricht, Anruf von der Rektorin bekommen haben oder ich weiß nicht.
Nein, ich hatte danach, also ich hatte noch einen Termin bei der Rektorin. Und ich war wirklich im Stress, weil ich hatte um 5 diesen Termin zum Führerscheintausch und bin dort hingehetzt und hatte schon der Rektorin gesagt, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Sie wollte mich sprechen wegen Ausschreibung und so weiter und so fort. Und dann bin ich, weil sie um 18 Uhr den nächsten Termin hatte, in die Ritterstraße gefahren. Und da hab sie... Da lief, sie wünschte gerade dem Senat frohe Weihnachten und so weiter. Also bei ihr unten war noch zu und dann bin ich hoch und dachte, wieso geht denn der immer noch? Und ich fragte sie natürlich als erstes, wie ist denn diese Anfrage der Studierenden und so weiter ausgegangen, weil mir das so blöd war, dass ich dort gehen musste, ja. Und irgendwie grinste sich so. Und Herr Gohr grinste, als ich dort in diesen neuen Senat reingucke, grinste mich Herr Gohr so über alle.
Also Herr Gohr ist unsere Geschäftsführerin.
Ja, unser wunderbarer Geschäftsführer des Senats. Und dann rief, klingelt auch noch mein Telefon, Markus Lorenz war dran und fragte, ob ich denn schon zu Hause wäre. Und da sagte ich, nee, du, ich habe jetzt einen Termin mit der Rektorin, die kommt gerade. Und da sagte er, na, da will ich ihr nicht vorgreifen, ich sage, ne? Was meinst du denn?
Das heißt, sie waren auch nicht in dem Verteiler für die Vorlage drin?
Nee. wenn ich dort nicht hätte den Führerschein tauschen müssen, ich wäre ja gestorben. Wo die wunderbar pragmatische Rektorin, als sie ihr das sagte, also so schnell stirbt sich's vom Monitor nicht. Also auf jeden Fall sitze ich da und frage die Rektorin und nehme den Platz, so wie ich so bin, gleich in die Diskussion rein. Na, ist denn das nur endlich durch und so weiter. Und dann sitzt Frau Schücking und strahlt mich irgendwie so an und sagt, ich möchte gratulieren, der akademische... Also, so sprachlos hat mich nie jemand erlebt. Ich saß dort mit Maske, ne? Ich musste erstmal die Maske abnehmen, weil ich also förmlich überhaupt keine Luft mehr kriegte. Und dann habe ich erstmal gesagt, ja, warum denn das, um Gottes Willen? Und ich gestehe, ich hatte Tränen im Auge. Also, es hat mich, also ich bin eigentlich immer noch außer mir und sehr gerührt. Was mich besonders freut, ist, dass die ganz offensichtlich, also zumindest so schrieb es mir Herr Gläser, der Dekan der Fakultät für Chemie, die Dekaninnen und Dekane sehr dafür waren und ebenfalls die Studierenden. Das ist mir besonders wichtig, muss ich sagen, weil die Fakultäten und die Studierenden, das sind also aus meiner Sicht unsere Arbeitgeber, für die wir das ja alles machen. Und ja, ich muss gestehen, ich habe Hans Schneider angerufen sofort. Und sag, stell dir mal vor, was passiert ist. Also ich bin kaum nach Hause gekommen mit dem Auto. Also ich musste aufpassen, dass ich keinen Unfall baute.
Eine der seltensten Ehren, die die Universität vergibt.
Ist ja, also
auf der Homepage finden Sie, es gab bisher 3 Ehrenbürgerinnen, davon sind 2 schon tot.
Ja.
Und eine Frau bisher, die ich auch nicht kannte, aber tatsächlich, das ist so eine würdige Verleihung.
Also ich bin wirklich sehr gerührt und ich sehe das natürlich nicht nur als Ehrung meiner Person. Also man
sondern es kommt für die UB, schon klar. Ja. Es geht, aber das,
Das ist aber auch so.
Nee, nein, da widerspreche ich Ihnen vehement. Das ist eine Ehrung Ihrer Person. Und das können Sie auch mal so hinnehmen und das müssen Sie auch nicht kommentieren. Und ich quäle Sie auch nicht weiter, aber ich denke, Sie haben es einfach verdammt nochmal verdient. Wissen Sie eigentlich, was auf Sie zukommt?
Nee.
Ich habe es recherchiert. Es gibt eine Ordnung zur Verleihung der Würde eines Ehrenbürgers, ist noch ein bisschen älter, der Universität Leipzig. Und jetzt passen Sie auf. Die Auszeichnung erfolgt in würdiger Form durch die Übergabe einer vom Rektor unterzeichneten Urkunde, in der wesentliche Gründe für die Verleihung genannt sind.
Oh mein Gott.
Als äußeres Zeichen wird eine Medaille überreicht, auf der einen Seite das historische Siegel der Universität und auf der anderen Seite die Inschrift Ehrenbürger,
nein,
ich würde sagen Ehrenbürgerin der Universität Leipzig.
Mein Gott, ich krieg schon wieder einen Schweißausbruch.
Es wird großartig, es wird ganz großartig.
Also man soll sich ja wirklich selber nicht so wichtig nehmen, das ist einer meiner Lebensgrundsätze nebenbei gesagt, um jetzt mal aus dem Nähkästchen zu plaudern und ja. Doch, ich sehe das auch als Anerkennung. Natürlich ist es auch meine Arbeit, aber also ich meine, ich könnte mich da an der Spitze ab, ich könnte sonst so was für tolle Scheißideen haben, wenn die Kolleginnen und Kollegen das nicht mittragen würden und es genauso sehen würden. Und das ist das, was mich ja besonders freut. Ich muss allerdings sagen, das finde ich schon tatsächlich erstaunlich. Ich bin nur wirklich keine ganz einfache Person.
Das würde ich zweifelsfrei unterscheiden. Aber genau deshalb würde ich Ihnen auch widersprechen, weil ich war zumindest Teil des Senates, als diese Laudatio vorgetragen wurde. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, das war eine Art Personenehrung. Und das, okay, war so vorgetragen. Und es war auch bewusst so gewollt.
Okay.
Und ich glaube, auch die Intention dahinter war. Und deshalb, mein Punkt, ich weiß, es ist nicht Ihre Stärke, nehmen Sie es einfach hin und kompetieren Sie es nicht.
Ja, ich nehme und bin wirklich sehr dankbar. Aber das muss man jetzt mal dieser Universität auch wirklich so in eine lautstarke Person, dass die das fertig bringt. Ich bin nur wirklich keine handzahme, schmiegsame Kollegin. Ich habe einige Kämpfe, ich bin auch nicht immer nett mit Rektoratsmitgliedern umgegangen. Das
auch nicht immer nett mit mir übrigens.
Ja, na.
Manchmal haben sie gesagt, ich nerv.
Ja, natürlich. also, und das da trotzdem, also diese Art der Anerkennung, also das finde ich bemerkenswert.
Ja, und ich merke auch, wir wechseln jetzt das Thema, weil sie immer wieder sich selber rechtfertigen und sie selber das nicht anerkennen können, dass sie es einfach mal verdammt nochmal verdient haben. Und das
doch, ich nehme das jetzt an. Ich bin einfach klasse und toll.
Wir sind nicht Marcel Reich-Ranitzky, der sagt, ich nehme diesen Preis nicht
natürlich
an.
Natürlich nehme ich diesen Preis an. Ich freue mich auch. Ich bin nachgerade wirklich gerührt.
Ja, richtig. Und deshalb wechseln wir das Thema. Traditionell,
ja, bitte,
unkonventionell, der Diversity-Podcast. Es gibt noch ein paar Punkte, die offen sind. Und der eine Punkt ist tatsächlich die Frage nach, Sie sind Direktorin oder Vizedirektorin der UB. Wie viele Bücher haben Sie eigentlich zu Hause oder haben Sie gar keine und nur noch E-Books? Oder weil Sie ja eine der größten Bibliotheken quasi Ihr Zuhause ist, Ihr zweites Zuhause.
Also ich habe natürlich Bücher zu Hause.
Ja.
Logischerweise, meine Wände stehen voll. Aber seit mehreren Jahren lese ich nur noch auf dem Kindle.
Mhm. Auf dem iPad anderen.
Oder auf, ja, genau, was auch immer. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, meine Wohnung ist so groß nicht und ich hätte mir keine Bücher mehr kaufen können. Erstens. Zweitens. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber früher hatten wir immer das Problem des sauren Papiers. Jetzt hat man das Problem, dass die Buchstaben immer kleiner werden. Ich finde das bodenlos, aber es ist so. Und drittens habe ich immer das Problem gehabt, wenn ich fliege meistens in den Urlaub, ins Piemont, und ich gehe in einen dreiwöchigen Urlaub nicht ohne 10 Bücher.
Ja.
Und damit hast du schon immer ein Gepäckproblem. Und jetzt mit diesen E-Books jeglicher Art habe ich einfach meine Bücher immer bei mir. Das ist eine große Beruhigung. Und abgesehen davon kann ich eben auch die Buchstaben größer stellen und so weiter und so fort.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich mache nun wirklich sehr selten Urlaub, aber als ich früher noch, als ich jünger war, im Urlaub war, da hatte ich immer auf meinem Nachttisch im Hotel immer diesen Schrank von Büchern, weil ich mir auch nie vorstellen konnte mit ein, zwei oder
fünf Büchern. Man kann ja auch daneben gegriffen haben und dann geht das nicht. Und das geht ja alles überhaupt nicht. Aber man soll daraus keine Politik machen.
Man soll daraus, genau. Nee. Alles schön. Und ich bin ja tatsächlich ein Freund noch davon, dieses Buch in der Hand zu haben, das ist was anderes. Aber gibt's so ein Lieblingsbuch, so ein All-Time-Favorite? Wenn Sie jemanden ein Buch empfehlen müssten oder Autorin, was wäre das?
Also das Buch, was ich nie weggeben würde, ist von Christa Wolf, mit ihr.
Und das ist das, wo Sie sagen, das muss jede Person mal gelesen haben. Oder sollte? Ja. Okay. Und gibt es auch andere Bücher, wo Sie sagen,
diese? Also es gibt ganz viele Bücher und
oder
so weiter.
Oder anders, was ist das letzte Buch, was Sie gerade gelesen haben?
Ich lese im Moment gerade Krimi, weil ich bin irgendwie ein bisschen fertig mit den Nerven und kann nicht mehr so richtig denken. Deshalb lese ich gerade Krimis von Gruber, der hat ein paar ganz gute Sachen geschrieben. Aber das Buch, was mich, die Bücher, die mich in letzter Zeit sehr bewegt haben, ich habe mal wieder so eine Stefan-Heim-Phase. Mhm. Ich habe seine Biografie gelesen und jetzt auch nochmal einen König-Davids-Bericht nach, weiß ich, 30 Jahren neu. Oder genauso Christoph Hein, Gutenberg und Juli C. und so, das sind so Arno Geiger habe ich, ich lese dann immer so im Nest.
Also Sie können im Bett lesen?
Ich lese nur im Bett.
Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Ich lese nur im Liegen.
Okay, ich lese immer, aber nicht im Liegen. Mhm. Ich habe tatsächlich, ich lese gerade aktuell Caroline Kebekus, es kann nur eine geben, eine großartige feministische Literatur.
Ja, die ist ja herrlich, die Kebekus ist ja groß.
Radikale Analyse von meinen geliebten Märchen oder von unseren geliebten Märchen. Ja. Nicht immer gut, aber sehr schön. Mhm. Davor, wie gesagt, der kleine Lord. Und was ich wirklich auch toll fand, so umstritten wie es ist, Elke Heidenreich, hier oder da geht's lang, mit Büchern von Frauen durchs Leben. Und das ist ein sehr spannenden.
Ja, Elke Heidenreich ist eine großartige Frau.
Ja. Ja, aber sie hat halt wirklich, also mir wieder Lust und es ist tatsächlich so Lust auf Klassiker gemacht.
Ja,
ich bin danach tatsächlich in die Stadt gegangen und habe mir ganz viele Klassiker von Brontë und was weiß ich nicht alles gekauft.
Das ist
weil
toll,
die
ne?
einfach so unglaublich genial schreibt. Und das ist wirklich, sie hat eine, im Gegensatz zu Reich Ranitzky, wo er immer gesagt hat, Dinge verreißen, ne? Sie macht ja wirklich Lust auf
Ich Leben. Finde auch, dass es ist wirklich schade, dass sie keine Literatursendung mehr im Fernsehen macht.
Richtig.
Ich habe da immer bei ihr, sie hat mir das immer nahe gebracht und dann hat man diese Bücher gekauft.
Und das ist tatsächlich was mich sehr bewegt. Okay, aber so viel zum Literatur-Podcast, traditionell, unkonventionell.
Ja, nächstes Jahr als Bibliothekarin, ne, da muss das natürlich sein.
Wir machen nächstes Jahr die Sondersendung wir hatten ja in diesem Jahr auch eine diversitätssensible Literatur. Mhm. Den machen wir nächstes Jahr bei Ihnen in der UB mit Ihnen zusammen und dann diskutieren wir mal über die aktuellen Bücher. Das würde ich jetzt mal vorschlagen.
Ja, gute Idee.
Jetzt habe ich noch die eine zentrale Frage, die ich mich immer gefragt habe. Wir haben im Senat häufig Debatten. Ich bin der festen Überzeugung davon, dass Sie Feministin sind. Würden Sie das auch so sehen? Also dazu muss man sagen, wir diskutieren extrem häufig. Also sie ist nicht immer meiner Meinung, das kann man überhaupt nicht sagen. Und beim Thema geschlechtergerechte Sprache, naja, da scheiden sich die Geister.
Ja, wie wir ja schon erwähnt haben,
kurz. Ja, genau. Aber sind Sie Feministin?
Das ist wirklich eine schwierige Frage. Da geht's schon mal los. Was ist eine Feministin? Ich setze mich selbstverständlich immer für die Rechte von Frauen, überhaupt für Gleichberechtigung. Also es sind ja auch Männer, die in bestimmten Bereichen unterdrückt sind. Eins, ich habe mit diesen, aufgrund meiner DDR-Sozialisation, habe ich mit diesem Begriff ein bisschen meine Probleme. Und ich glaube, so ist es vielen DDR-Frauen gegangen, mit den westdeutschen Feministinnen nichts anfangen. Man muss sich vorstellen, nach der Wende, ich fühlte mich als DDR-Frau relativ gleichberechtigt. Also selbstverständlich konnte ich mich scheiden lassen, ohne mir Gedanken zu machen müssen, ob ich dann noch finanziell durchs Leben komme. Selbstverständlich gab es die Pille auf Rezept. Selbstverständlich gab es Kindergartenbetreuung, auch wenn man da manchmal drauf warten musste. Der Abtreibungsparagraf und ich kenne keine Frau, die leichtsinnig irgendwie eine Abtreibung gemacht hätte. Und ich muss mal deutlich sagen, nach 89, als dann die Alice Schwarzers dieser Welt über uns gekommen sind, dachte ich, ey, sagt mal Mädels, habt ihr sie noch alle? Da brach da waren die Frauen in der DDR die ersten, die arbeitslos wurden. Da brach die Kinderbetreuung weg. Da musste ich auf immer meine Pille selber bezahlen und Abtreibung wurde gänzlich unmöglich. Und ich dachte, wo bin ich denn hier hingeraten? Und die hatten als wichtigstes Thema, dass ich mich Abteilungsleiterin nenne. Und ich dachte immer, habt ihr es nicht kapiert, dass ihr euch mit den weiblichen Bezeichnungen, dass das alles richtig ist, weil Sprache bestimmt natürlich, das Bewusstsein ist schon völlig klar, aber das ist doch nicht das Wichtigste. Uns brechen jetzt ja gerade völlige Selbstverständlichkeiten weg und so weiter. Also mit diesem westdeutschen Feminismus, der mir irgendwie so, ich würde sagen, in der DDR war eine größere Gleichberechtigung da, obwohl auf meinem Schild Abteilungsleiter stand. Also dafür hatten wir nicht das Sensorium, das habe ich mittlerweile. Das hatte ich damals nicht. Da dachte ich, weiß noch, Dr. Henschke, der erste Direktor der Universitätsbibliothek, nach der Wende aus Stuttgart kommend, haute uns erstmal die weiblichen Formen rein, wo wir dachten, ey Junge, na das ist jetzt wirklich nicht das Wichtigste. Aber das ist und so, deshalb habe ich mit diesem Begriff Feminismus, weil ein paar Probleme, deshalb zögere ich jetzt ja, so. Ja.
Und das ist nicht untypisch für ostdeutsche Frauen, weil ich glaube auch, dass die wirtschaftliche Selbstständigkeit, die ja im Osten, aus was für Gründen auch immer da war, zu einem viel größeren Emanzipationssprung geführt hat. Und von daher ist, und das ist das auch tatsächlich, was ich heute auch in der Diskussion, wir können das bis heute ziehen, und das ist genau das, was Sie sagen, ich bin ein absoluter Verfechter von geschlechtergerechter Sprache und auch vom Gendern, ja. Aber das heißt ja nicht ansatzweise, dass das ausreichend
ist. Nee, damit sind ja die Probleme nicht geklärt.
Genau, wir müssen über gleichen Lohn für gleiche Arbeit, also wir reden über Bewusstseinsveränderung, über gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gleiche Perspektiven, wir reden über Vereinbarkeit. Und das ist das, wo ich immer wieder merke, dass Personen mit so einer DDR-Biografie auch im eigenen Umkreis immer ein Problem mit Feminismus haben. Aber sie sind aus meiner Perspektive zutiefst feministisch, weil Feminismus ist für mich ja am Ende auch die Gleichberechtigung der Geschlechter untereinander, gleiche Ausgangsbedingungen und gleiche Chancen. Und sie haben das intuitiv vielleicht eingefordert, ja, und haben es vielleicht nicht so genannt.
Da bin ich mit Sicherheit jemand, weil natürlich das dafür setze ich mich immer ein. Zutiefst. Ja? Ja. Aber diese Überschrift Feministin, wie ich fand das ehrlich gesagt auch schade, wie die westdeutschen Feministinnen uns DDR-Frauen erklären wollten, wie Feminismus eigentlich zu gehen hat, wo wir dachten, Schwestern, habt ihr es eigentlich noch kapiert? Also wir waren gleichberechtigt, wir konnten unser Geld selber verdienen, wir waren nicht von Männern abhängig etc. Und dann erklärst du mir Gleichberechtigung? Also das war eine maßlose, also das ging nicht zusammen und das haben die, glaube ich, bis heute noch nicht kapiert.
Definitiv nicht, und es zieht sich bis heute im kollegialen Diskurs, dass mir immer meine westdeutschen Kollegen, Entschuldigung, wenn ich so sage, aber meine viele Kollegen erklären, wie man hier zum Beispiel Gleichstellungsarbeit machen müsse, wofür man stehen müsse, was man fordern müsse. Also sag mal so, ich muss grundsätzlich immer für alles, sonst nimmt man das nicht ernst, immer eine unbefristete E13-Stelle. Das ist eine wissenschaftliche Mitarbeiterinstelle, gibt's nicht so viel bei uns im Bereich. Ich muss immer eine E13-Stelle fordern, es muss immer unbefristet sein, muss immer voll sein, sonst nimmt das die Hochschule nicht ernst. Und wenn ich dann sage, das ist jetzt nicht die Realität meiner Hochschulleitung, das hat nichts damit zu tun, dass sie einfach das Thema nicht wertschätzt, aber es sind andere Ausgangsvoraussetzungen, da merke ich manchmal, dass es da noch einen Unterschied zwischen Ost und West gibt. Aber wir halten trotzdem fest, wir beide sind Feministinnen und damit haben wir wieder eine Gemeinsamkeit.
Wahrscheinlich ist es so, ja.
Nee, ist so. Jetzt nehmen Sie es doch mal hin.
Ja, ich will mich gar nicht, ich finde das auch nichts Schlechtes. Nee, ich habe ja bloß erklärt, warum ich bei diesem
Begriff... Wegen westdeutscher Feminismus, Lila Latzhosen und so weiter, dieses typische Bild, was man immer hat. Ja. Und damit kommen wir
man
auch
man kann ja auch mal Vorurteile haben, nicht wahr? Ganz selten.
Nein, wir haben nie Vorurteile, aber unsere GästInnen dürfen natürlich das haben, was sie wollen. Liebe Charlotte Bauer, Sie sind ja auch eifrige Podcast-HörerInnen bzw. Zuschauerinnen von Tradition Unkonventionell. Ich erinnere mich noch daran, dass unsere erste Gästin bei Ihnen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Wissen Sie noch, wer es war?
Na, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie es heißt.
Barbie Breakout.
Barbie Breakout. Und das war der Hammer. Ich stand in der Ritterstraße.
Vorm Rektoratsgebäude.
Vorm Rektoratsgebäude. Und diese grandiose Frau ging in ihren High Heels dort rein. Das fand ich. Es hat mir so ein Vergnügen bereitet. Ja. Seitdem gucke ich immer mal in diesen, ja, in diesen Podcast rein, muss ich sagen. Das fand ich klasse.
Ja, Barbie Breakout, unsere erste Gästin bei Traditionell Unkonventionell. Seither haben wir 48 Gäste tatsächlich angefragt, 10 Folgen produziert. Einige kommen noch im nächsten Jahr. Wir freuen uns mega, dass wir nur auf den Podcast-Plattformen, da reden wir nicht von YouTube, bereits 2300 Streams hatten. Also wir sind jetzt hier beim Jahresrückblick und Zahlen. Das ist etwas, wo wir nie im Leben damit gerechnet haben, dass so viele Menschen uns zuhören. Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit Charlotte Bauer wird es natürlich mindestens verdoppelt werden. Was glauben Sie denn, wie lange eine durchschnittliche Folge bei uns ist, in Minuten gerechnet?
Ich würde jetzt mal so, also gefühlt 45 Minuten.
Ha! Wir reden allein schon 2 Stunden. Nein.
Ja gut, das schneidet ihr ja alles zusammen. Nein, also wenn ich sie als überheblich bestimmt habe, das schneiden sie ja dann sowieso alles.
Das hat sie jetzt schon zum dritten Mal erwähnt, damit es auch nie
rauskommt. Ja, schon alleine, damit es unbedingt drin bleibt.
71 Minuten dauert unsere durchschnittliche Folge, ja. Weil wir glauben, dass ein Gespräch, ein gutes Gespräch, nicht in 20 Minuten zu machen.
Das ist auch so.
Und man braucht ja so eine gewisse Atmosphäre. In 9 Folgen haben wir Bild- und Ton- und Videomaterial von 641,7 Gigabyte gesammelt. Und wie viele Minuten Sendezeit? Es sind insgesamt 647 Minuten Sendezeit, die wir bisher zusammengetragen.
Und es waren immer spannende Leute.
Immer spannende Leute. Ja. 9 handverlesene Studien des Monats. Und ich möchte da echt nochmal sagen, danke, weil ich damit nie was zu tun habe. Das macht immer das Team. Und das heißt nicht nur recherchieren der Studie, sondern auch einsprechen. Und das ist ja was, was bei uns immer so schwierig ist, dass wir unglaublich viele tolle, kompetente, eloquente Menschen haben, aber vor der Kamera zu stehen, das sind halt nicht alle so wie wir, sondern manchmal sind sie ein bisschen schüchtern. Und ich danke mir jetzt allein Philipp, der 5 Studien des Monats rausgesucht hat, Doro, Kirill, Hanna, Nadine und natürlich unserem Podcast-Produzenten Jan, die Studien immer eingesprochen haben. Und um es nochmal zu erwähnen, Barbie Breakout, die 2. Folge war mit Jérôme C. Robinet, die 3. Folge zur Buchmesse Special Hanna Ludwig aus unserem Team. Irina Schlauch war bei uns in unserer ersten Staffel, das ist die Princess Charming, die erste Princess Charming. Wir haben bis jetzt, glaube ich, über 8000 Abrufe allein bei YouTube, ist der Hammer.
Ich wusste noch nicht mehr, was eine Princess Charming ist.
Bis sie unseren Podcast gesehen
hat. Bis ich euren Podcast.
Ja. Und dann meine Sister in Crime, Nadia Kailuli.
Ist eine tolle.
Ja,
wirklich.
Ja. Nadia Kailuli ist also neben Ihnen meine Lieblingsfrau.
Danke. Die ist wirklich, das fand ich ganz toll. Also ich will damit nicht sagen, um Gottes Willen, bitte die lieben anderen nicht missverstehen.
Die sind auch toll, aber Nadia, Grüße gehen raus. Ich darf das immer nicht sagen von Jan, aber I love you, so dermaßen. Und wir sehen uns nächstes Jahr beim CSD Leipzig 2022, wenn wir den Live-Podcast zusammen moderieren. Aber es gab auch Maxi Pichelmeier, unseren heißen TikTok-Typ. Daniel Zillmann, der Mann, der für uns in der Bar gesungen hat. Tina
Ehrlich, Turner. Den habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ihr hattet auch einen Mann?
Wir hatten mehrere Männer.
Ich habe immer die Frauen bloß mitgekriegt.
Na, weil sie halt Feministin sind. Und natürlich Torge Dermitzel und beim letzten Mal Victoria Müller. Das waren die Gäste und natürlich Charlotte Bauer im Jahr 2021. Wir starten im Jahr 2022 mit einer spannenden Gästin, mit der wir unter anderem über Diversität im Musikgeschäft, aber auch den weiblichen Orgasmus sprechen werden. Auch da gibt's wahnsinnig viele Dinge, die es zu berichten gilt. Das könnte ich ja natürlich mit der schüchternen Charlotte Bauer nicht besprechen.
Da habe ich ja nochmal Glück gehabt.
Da hat sie nochmal Glück gehabt, sagt sie. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen unseren Gästinnen und Gästen, die ich gerade aufgezählt habe. Natürlich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und ZuschauerInnen. Ich danke dem wunderbaren Podcast-Team rund um unseren Podcast-Produzenten Jan Tschatschula. Wir gehen jetzt in eine kleine Weihnachtspause, natürlich noch in ein alkoholhaltiges Nachgespräch mit unserer heutigen Gästin Charlotte Bauer. Ich bedanke mich wahnsinnig für 10 Folgen traditionell, unkonventionell. Ich freue mich auf mindestens 100 weitere Folgen in den nächsten Jahren. Ich sage, weil Sie das vorhin so gesagt haben, nochmal mein persönliches Lebensmotto. Sie haben gesagt, Sie sind so eine laute Frau. Und ich finde tatsächlich, dass ich zum Abschluss unserer letzten Folge nochmal mein persönliches Lebensmotto hier an den Menschen bringen darf und damit dann auch schließen möchte. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauer, in Diversity geht uns alle an und nehmt es euch einfach zu Herzen. Seid laut, seid schrill, seid bunt, seid kühn, seid anders, denn ihr habt verdammt nochmal jedes Recht dazu. Mein Name ist Georg Teichert, ich bin Gleichstellungsbeauftragter der Universität Leipzig und Gastgeber des Podcasts Traditionell Unkonventionell, der Diversity Podcast.
Mein Lebensmotto ist übrigens, wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt.
Traditionell.
Unkonventionell. Der Diversity Podcast.